Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und der Frage, wie wir uns in Zukunft fortbewegen und wie man insbesondere jüngeren Generationen davon erzählt. Immer häufiger kommt das Thema Mobilität derzeit in Kinder- und Jugendbüchern vor. Wir stellen eine Auswahl vor. Willkommen zur Lesart allerseits. Es ist in unserer Welt ein selbstverständliches Wort geworden, die Mobilität. Allerorten geht es um Fortbewegungen auf Straßen, Schienen, in der Luft und neuestens vor allem mit Blick auf den Klimawandel und die ökologischen Folgen natürlich, die ungebremstes Unterwegssein nach sich ziehen. Aber dann geht es auch oft um die Bewegung von ganzen Menschenströmen, die ihre Heimat verlassen und sich auf einen ungewissen Weg machen. Mobilität hat viele Facetten und Gründe und uns in der Lesart-Redaktion ist aufgefallen, wie häufig inzwischen dieses Thema auch von der Kinder- und Jugendbuchliteratur aufgegriffen wird. Im Studio ist jetzt unsere Kollegin Dina Netz. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Scholl.
Sie haben sich eine Auswahl angeschaut, Frau Netz. Was sind das für Bücher zu diesem Thema? Mobilität.
Ja, wie relevant das Thema Mobilität für unser Leben ist, das zeigt sich auch darin, dass es in allen Formaten vorkommt. Ich habe ein Bilderbuch mitgebracht, einen Kinder- und einen Jugendroman, aber das allermeiste sind natürlich Kindersachbücher und die befassen sich entweder ganz umfassend oder mit einzelnen Schwerpunkten von Mobilität.
Welche Hintergründe von Mobilität kommen vor?
Ich fange mal mit dem Bilderbuch an. Ich muss los, sagte der Bär, heißt das Bilderbuch von Harriet Grundmann und Yayo Kawamura. Darin sitzt ein Bär mit Strickzeug im Schaukelstuhl, hat's ganz gemütlich, aber dann sagt er eben ohne Begründung, ich muss los. Alle Tiere, die er auf seinem Weg trifft, fragen ihn, warum er denn losgezogen ist und er kann's gar nicht so genau sagen. Auf jeden Fall nicht, weil es ihm zu Hause nicht mehr gefiel. Der Bär wandert und wandert, bis ihm klar wird, was er gesucht hat. Das Zurückblicken auf sein Zuhause, auf sein Leben, damit er es besser verstehen kann. Und das ist ja wirklich so ein Grundmotiv für Mobilität. Manchmal muss man einfach weggehen, zum Beispiel in Urlaub, um mit klarerem Blick wieder zurückzukommen. Und davon erzählt dieses Bilderbuch mit sehr viel Wärme.
Also diese Sehnsucht nach Ferne und Wärme und Weite natürlich ist wahrscheinlich ja das ein schönes, wunderschönes Bild. Gibt es da noch andere Hintergründe von Mobilität, so diese noch mehr Beweggründe?
Also ein Kindersachbuch, das versucht sich mit dem ganzen Themenkomplex Mobilität zu befassen, das stammt von dem ukrainischen Künstlerpaar Romana Romanischin und Andriy Lesev und heißt Hierhin, dahin, immer in Bewegung. Die beginnen mit dem Schuh. Das klingt vielleicht seltsam, aber als vor ungefähr 10.000 Jahren der erste Schuh erfunden wurde, da erlaubte der den Menschen überhaupt erst weitere Strecken zurückzulegen. Und sie erzählen die Geschichte der Mobilität dann so, dass sie zum Menschen einfach dazugehört. Immer schon sind Menschen gewandert, angefangen vor etwa 120.000 Jahren beim Homo sapiens, der sich dann von Afrika aus aufmachte zu anderen Kontinenten. Das Buch setzt diesen Hang zur Bewegung auch in Beziehung zur Erde, auf der ja auch alles wandert, Wasser, Atmosphäre, Kontinente, Tiere. Konkrete Gründe dafür, dass Menschen aufbrechen, das können zum Beispiel Handel treiben, Gebiete erschließen, Glaubensgründe, Klimawandel oder eben einfach Neues entdecken sein.
Aber das sind ja auch nicht nur positive Seiten, wenn Sie sagen Länder erschließen, da denkt man auch an den Kolonialismus oder von mir aus auch die Kreuzzüge, das waren ja ganz finstere Wanderungen auch. Wird sowas in den Büchern thematisiert?
Ja, bei diesem kritischen Aspekt, da kommt das zweite wirklich umfassende Kindersachbuch ins Spiel, Unsere Welt in Bewegung von Martin Howard und Christopher Kaur. Da steht die menschliche Mobilität im Zentrum und die war nun eben immer auch verknüpft mit Eroberung und Unterdrückung. In diesem Buch werden so sehr differenziert die zwei Seiten von Mobilität gezeigt. Dass die Menschen eben immer schon auf der Suche nach Neuem waren und viele Begegnungen der Kulturen auch fruchtbar verlaufen sind, aber halt bei weitem nicht alle, sondern dass dieses Neue zum Teil auch brutal das Alte verdrängt hat. Da wird auf die Rolle der Europäer in Afrika hingewiesen, auf die ozeanischen Inseln, deren Indigene heute noch um ihre Landrechte kämpfen, auf Sklaverei, auf die Kindertransporte, die deutsche Kinder vor den Nazis retteten. Also dieses Sachbuch, Unsere Welt in Bewegung, das erzählt sehr vielschichtig von Licht- und Schattenseiten menschlicher Mobilität.
Und was ist jetzt auch mit den großen Menschenströmen, ja, also ganze Völker, die aufbrechen. Sie haben das schon kurz erwähnt, Dina Netz, spielt das in Büchern auch eine Rolle sozusagen, dass natürlich, ja, wir auch zu den Flüchtlingen kommen?
Ja, also Migration spielt in den Büchern, die sich allgemein mit Mobilität beschäftigen, natürlich auch eine Rolle, ist ja wirklich ein wichtiges Thema. In diesem gerade genannten Buch Unsere Welt in Bewegung geht es zum Beispiel auch um das, was mit uns Menschen wandert. Also unsere Ideen, Geschichten, Sprache, Musik, Tanz, Religion, Architektur, Essen und so weiter. Aber es gibt auch einige Titel, die sich dezidiert mit Migration beschäftigen, ist ja kein Wunder. Und gerade Kinder sind ja heute auch ganz oft konkret mit Migration konfrontiert. Wenn da ein Kind in ihre Klasse, in ihre Kita kommt, das aus einem anderen Land stammt, vielleicht nicht oder nur wenig Deutsch spricht. Und deshalb ist das auch gut und wichtig, dass es im Moment so viele Geschichten über Migration in der Kinderliteratur gibt. Ich habe jetzt mal ein ziemlich eindrückliches Beispiel mitgebracht. Petra Postert, Flussabwärts nach Amerika, ein Jugendroman, der spielt Ende des 18. Jahrhunderts. Da geht es um einen jungen Jakob, der hat eine Dummheit gemacht, muss sein heimisches Dorf am Oberrhein verlassen. Er macht sich auf nach Rotterdam, um von dort nach Amerika zu reisen. Da ist schon sein Bruder hin aufgebrochen. Und Petra Postert erzählt sehr empathisch von dieser Mühe und gefahrvollen Reise und von den Hoffnungen, die damals so viele Menschen auf ein besseres Leben in Amerika setzten. Also da merkt man, wie ähnlich die Motive für Migration über die Jahrhunderte geblieben sind.
Das war jetzt ein schönes historisches Beispiel. Gibt es denn auch aktuelle, wo wirklich auch ja die Flüchtlingsproblematik unserer Tage angesprochen wird?
Absolut, da gibt es einige aktuelle Geschichten in der Kinderliteratur, zum Glück. Ich habe eine mitgebracht, eine heutige Geschichte, die erzählen der Niederländer Edward van de Vendel und Anoush Ellmann in ihrem Kinderroman Mischka. Da geht es um eine Familie aus Afghanistan, Eltern mit drei Kindern. Die jüngste, die neunjährige Roya, erzählt und sie hat eigentlich kaum Erinnerungen an die Flucht und die Aufnahmelager. Sie redet auch nicht viel über ihre Vergangenheit. Dann bekommt sie aber ein Zwergkaninchen geschenkt und als das abhaut, da wird die Suche nach diesem Kaninchen so zum Ventil für die ganze Familie, endlich über alles zu sprechen, was sie erlebt haben, auch das Schlimme zu thematisieren. Das Ende des Romans ist mir dann fast ein bisschen zu rosarot, aber für die Kinder ab 8, an die sich das Buch richtet, da denke ich, Mischka ist sicher ein gutes Mittel, um zu verstehen, was Migration konkret für ein Kind bedeuten kann.
Jetzt müssen wir aber unbedingt nochmal auf die Mobilität im physikalischen, rein praktischen Sinn kommen, die Verkehrsmittel. Ich könnte mir vorstellen, dass also Bücher über Fahrzeuge und über Geschwindigkeit und dieser Form von Fortbewegung auch ankommen, vielleicht speziell für Jungs so mit schönen Autos.
Also es gibt nicht direkt bunte Fahrzeugbücher, die gibt es ja auch schon reichlich. Ich habe die jetzt nicht einzeln mitgebracht, aber tatsächlich gibt es so ein Kindersachbuch, in dem ganz viele Fahrzeuge abgebildet sind. Alle einsteigen, eine Geschichte der U-Bahn von den Russinnen Alexandra Litwina und Anna Desnitskaya. Das Buch enthält allerdings viel mehr, als draufsteht. Da wird wirklich die Geschichte der Mobilität anhand von Fahrzeugen erklärt. Das ist so ein aufwendig gestaltetes Querformat mit ganz vielen Details, zum Teil sogar wimmelig. Es ist für etwas größere fahrzeugbegeisterte Jungs und Mädchen, ab ungefähr 10.
Da sind wir natürlich aber auch schon wieder beim aktuellen problematischen Thema. Na, Fortbewegung heißt Verbrennung und in Zeiten des Klimawandels mit den Emissionen, auch Reisen sind in Verruf geraten. Man steigt immer gar nicht mehr so guten Gewissens in ein Flugzeug. Kommt das auch vor?
Ja, das kommt tatsächlich zu meiner Überraschung nur am Rande vor. In hierhin dahin gibt es so eine Randbemerkung zur Schnelligkeit und dass es manchmal gut sein kann, zu verschnaufen. Und in dem gerade erwähnten U-Bahn-Buch Alle einsteigen wird die Frage, mit welchen Kraftstoffen wir künftig unsere Autos bewegen wollen, kurz gestreift. Jetzt muss man sagen, es gibt wirklich, wirklich viele Kinder- und Jugendbücher über Klima- und Umweltschutz. Aber dass dieser Aspekt hier jetzt beim Thema Mobilität fast komplett fehlt, das hat mich dann doch gewundert.
Interessant. Gibt denn diese Literatur auch einen Ausblick auf die Mobilität der Zukunft?
Durchaus. Also dieses Sachbuch Hierhin dahin, das greift zum Beispiel einen Vorschlag von Stephen Hawking auf, und zwar einen Vorschlag für Zeitreisen. Der dachte sich, so ein Hochgeschwindigkeitszug mit Lichtgeschwindigkeit, der könnte uns doch 100 Jahre in die Zukunft befördern. Mal abwarten, ob der noch gebaut wird. Und in mehreren Büchern gleich wird die Frage aufgeworfen, ob die lesenden Kinder vielleicht eines Tages in den Weltraum reisen werden. Dazu gibt es sogar ein ganzes Sachbuch von Timothy Knappman und Nick Henderson, Wir fliegen ins Weltall. Das erscheint morgen und erzählt von 16 echten Weltraummissionen bis hin zur aktuellen Artemis-Mission zum Mond. Also das macht auf jeden Fall neugierig auf etwas ungewöhnliche Reisen, die heute eher noch nicht so alltäglich sind.
Viele Beispiele haben Sie uns vorgestellt, die dann jetzt. Gibt es einen Lieblingstitel unter denen, bei dem Sie sagen, oh, das war eigentlich das Tollste, was ich gelesen habe?
Ja, unbedingt. Dieses Buch von Romana Romanischin und Andrei Lessew, Hierhin, dahin, das ist mein absoluter Lieblingstitel. Das ist entstanden im Lockdown, im totalen Stillstand also. Und das merkt man dem Buch an. Das ist so in Neonfarben illustriert, ganz reduziert gezeichnet von Figuren und Gegenständen, hat ein Querformat und alles wird so an einem Zeitstrahl entlang, von links nach rechts erzählt. Da ist also der Inhalt genauso in Bewegung wie die Gestaltung. Das geht da wirklich perfekt zusammen.
Mobilität in Kinder- und Jugendbüchern. Dina Netz hat sie uns vorgestellt, sortiert. Vielen Dank Ihnen dafür. Einen wahren Ohrenschmaus, kann ich versprechen. Ein Hörbuch gelesen von The Voice Christian Brückner. Und es geht hinab in den Maelstrom mit Edgar Allan Poe, dem Meister des literarischen Gruselns. 1841 hat er diese Erzählung verfasst, Descent into the Maelstrom, wo ein alter Fischer erzählt von Schiffbruch und Untergang im tödlichen Strudel. Jetzt gibt es eine neue deutsche Hörbuchfassung als Erzählkonzert mit viel Musik und Andi Hörmann hat sich begeistert hinab begeben in diesen Maelstrom.
Knapp 3 Minuten langsam stampfender Bass, keuchender Trompeten, aufblitzender Schlagzeug und vorbeiflatternder Klaviertöne dauert es, bis Christian Brückner anfängt zu erzählen.
Wir waren auf dem Gipfel der höchsten Klippe angelangt.
Er erzählt von einem Fischer mit schlohweißem Haar, der seinen Gast auf verschlungenen Pfaden durch raue Natur auf eine Klippe führt. Oben angekommen erstarrt der Gast vor dem Anblick der Tiefe, während der alte Mann völlig außer Atem ist.
Sie halten mich für einen sehr alten Mann, aber ich bin es nicht. Weniger als ein Tag reichte hin, um meine tiefschwarzen Haare weiß zu machen, meinen Gliedern die Kraft, meinen Nerven die Spannung zu nehmen, sodass ich bei der geringsten Anstrengung zittere und vor einem Schatten erschrecke.
An diesem einen Tag wenige Jahre zuvor geriet er, der vermeintliche Alte, mit seinen Brüdern unterhalb der Klippen in ein gewaltiges Unwetter. Und sie wurden in den Maelstrom, einen gigantischen Strudel, hinabgezogen.
Um und um schwangen wir nicht in gleichmäßigem Bogen, sondern in schwindelerregenden Schwüngen und Sprüngen, die uns manchmal nur ein paar hundert Meter vorwärts brachten, manchmal um die ganze Rundung des Strudels warfen.
Der Überlebenskampf im Trichter des Strudels, das Tosen des Meeres, Poe drückt ihn hinab in den Maelstrom seine Faszination für die überlegende Kraft der Natur aus. So beschreibt der Fischer physikalische Gesetzmäßigkeiten, wie die Fallgeschwindigkeit unterschiedlicher Formen, fast schon unaufgeregt. Und das, obwohl er Todesängste durchstand.
Ich fand sogar Freude daran, die relative Geschwindigkeit, mit welcher die einzelnen Dinge dem Nebelstaub drunten zujagten, zu berechnen.
Großartig wie immer, Christian Brückner.
Wenn Sie nie bei heftigem Sturm auf See gewesen sind, können Sie sich gar keinen Begriff machen von der allgemeinen Sinnesverwirrung, die Wind und Sturzsee verursachen. Man ist blind und taub und dem Ersticken nahe und verliert alle Kraft zum Denken oder Handeln.
Die Tiefe der Geschichte, die Faszination für die Natur und deren Beschreibung, all das lässt der Altmeister der Vorlesekunst akustisch spürbar werden, ohne zu übertreiben. Ähnlich hält es auch die Musik, die gelegentlich überraschend aus und an einigen Stellen unvermittelt einsetzt. Sie versucht nicht, die teils präzisen akustischen Beschreibungen der Geschichte 1:1 umzusetzen.
Während der Alte sprach, kam mir ein lautes, langsam zunehmendes Tosen zum Bewusstsein, ein Lärm wie das Brüllen einer ungeheuren Büffelherde auf einer amerikanischen Prärie.
Christian Brückner und der Jazz-Trompeter Martin Auer mit seinem Quintett sind ein eingespieltes Team. Das Dschungelbuch und Robin Hood haben sie schon als Erzählkonzerte zum Klingen gebracht. Nun also Edgar Allan Poes Kurzgeschichte. Hinab in den Maelstrom ist vor allem für Jazzfans ein Highlight. Die Musik kommt voll zur Geltung. Nur eingefleischte Brückner-Fans hätten sich vielleicht in diesem 73-minütigen Hörstück noch mehr Brückner gewünscht. Dennoch absolut hörenswert.
Ich war vor Müdigkeit völlig erschöpft und jetzt, da die Gefahr vorüber, sprachlos in der Erinnerung an ihre Schrecken.
Hinab in den Maelstrom, der Klassiker von Edgar Allan Poe als musikalisches Hörbuch bei Argon. Die Audio-CD kostet 20 Euro. Ab heute ist sie im Handel.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und dann nehmen wir ein Buch in die Hand, das pünktlich zu einer Preisverleihung erscheint. Heute nämlich erhält eine deutsche Autorin den wichtigsten luxemburgischen Literaturpreis, den Prix Batti Weber. Wohl einmal, weil die Preisträgerin Margret Steckel seit 40 Jahren in Luxemburg wohnt, dann aber auch, weil sie mit ihren 89 Jahren inzwischen ein beeindruckendes literarisches Lebenswerk geschaffen hat. Mutterrache, so heißt nun das punktgenau erscheinende Buch, eine Novelle, und für uns gelesen hat sie der Kritiker Jérôme Jaminet. Er ist im Studio, ich grüße Sie.
Ja, hallo, Herr Scholl.
Erzählen Sie uns ein wenig, Herr Jaminet, über diese Autorin. Wer ist Margret Steckel? Mir war sie gar kein Begriff.
Das ist schade. Ich hoffe ja, dass sich das ändert nach unserem Gespräch. Also Margret Steckel, die ist in Mecklenburg aufgewachsen, in der Nähe von Rostock. So mit 21 Jahren hat sie dann die DDR Richtung Westen verlassen. 1955 war das, hat dann in Berlin ein Dolmetscherstudium gemacht, beim Film gearbeitet, als Synchronbuchübersetzerin und auch als Dramaturgieassistentin. Das merkt man übrigens ihrem literarischen Schreiben noch bis heute an. Allerdings hat sie eher spät debütiert, nämlich 1989 mit einer Erzählung über die Barschel-Affäre. Vielleicht erinnern Sie sich an diese Affäre. Ja, und ja, ein paar Jahre später. Ja, war bekannt. Sie hatte auch einen schönen Winkel gefunden. Kann man immer noch lesen. Würde ich sehr empfehlen. Und dann kam der Debütroman ein paar Jahre später. Da lebte sie schon seit einer Weile in Luxemburg nach Zwischenstationen in Irland und England. Und seitdem sind 14 weitere Bücher erschienen, also Romane, Erzählungen, Kurzgeschichtensammlungen. Es ist ein sehr umfangreiches Werk mittlerweile. Es ist aber auch literarisch bemerkenswert. Und trotzdem ist Margret Steckel in Deutschland immer noch nicht so bekannt, wie sie es verdient hätte.
Und was macht Ihre Literatur nun so preiswürdig? Sie haben als Juror, Herr Jaminet, darüber mitentschieden.
Für mich persönlich war ja ausschlaggebend, welche Form, also welche Sprache Margret Steckel für das findet, worüber sie schreibt. Denn ich meine, klar, sie ist nicht die erste Schriftstellerin, die autobiografisch grundierte Prosatexte über Schlüsselmomente des 20. Jahrhunderts schreibt. Also über Nationalsozialismus und Krieg, DDR, Wendezeit, Fluchtbewegung, Fremdheitserfahrung. Das sind so ihre Themen. Auch persönliche Sinnkrisen und dysfunktionale Beziehungen. Davon haben wir natürlich schon gelesen. Aber wie fein schattiert Margret Steckel hier Geschichte in Geschichte erzählt, ja, wie sie Lebensgeschichtliches in Zeitgeschichtlichem spiegelt und Privates im Politischen. Das ist außergewöhnlich. Und dann kommt noch ein ganz eigener Stil hinzu, so ein Pointillismus, der nach und nach die Komplexität der jeweiligen Erzählwelt erkennbar macht. Und Sie sehen, der 13. Prix Batti Weber, der geht an eine würdige Preisträgerin, überhaupt erst zum zweiten Mal an eine Frau.
Und nun trifft genau diese Stilzuweisung und diese Qualität auch für Mutterrache zu, die in kurze Novelle, ein bisschen über 50 Seiten. Worum geht's da? Mhm. Der Titel hört sich ja dramatisch an.
Ja, und er passt zum Inhalt. Erzählt wird nämlich von der Lieblosigkeit am Lebensende, unter der eine vereinsamte alte Frau zu leiden hat. Der Mann ist tot, der Rest der Verwandtschaft, der will nichts mit ihr zu tun haben. Am schwersten dann aber belastet sie, dass auch die erwachsene Tochter den Kontakt schon vor langer Zeit abgebrochen hat. Und ja, jetzt hockt diese Ich-Erzählerin, Entschuldigung, an Heiligabend hockt sie mit einem Glas Rotwein vor dem Telefon und sie hofft, dass ihr einziges Kind vielleicht doch noch anruft. Und das ist der Anfang der Krisenerzählung von Margret Steckel, die sich so wie ein windungsreicher Bewusstseinsstrom über diese 50 Seiten zieht. Da gibt es dann viele Wahrnehmungen, Erinnerungen, gar Selbstmordgedanken und Rachegelüste. Und man fragt sich natürlich, wie es überhaupt zu diesem Beziehungsbruch gekommen ist. Hat die Mutter ihre Tochter, als die noch ein Kind war, etwa zu sehr vernachlässigt, um sich selbst zu verwirklichen? All das kommt darin vor, auch ein Trinkervater, oder ist es doch der Charakterfehler der Tochter? Man ahnt, da ist eine Erzählerin, die versucht, auch ihr schlechtes Gewissen zu entlasten, rechtfertigt sich ständig, macht andere für ihre Misere verantwortlich. Worauf das genau hinausläuft, das will ich jetzt an dieser Stelle aber nicht verraten.
Wie gesagt, die Novelle hat gerade mal knapp über 50 Seiten. Das ist jetzt aber nicht irgendwie schnell für diesen Preis niedergeschrieben. So wie Sie das schildern, Herr Jaminet, ist das ja eine sehr existenzielle, tiefgehende Literatur.
Man hätte angesichts des geringen Buchumfangs und gerade auch des Publikationstimings tatsächlich befürchten können, dass es sich hier um so einen editorischen Schnellschuss handelt. Aber das ist es sicher nicht. Dafür ist die Geschichte einfach zu klug komponiert und zu präzise erzählt. Außerdem ist die Novelle als Genre ja für Margret Stecke sowas ja wie die Königsdisziplin der Epik, weil diese Form ja SchriftstellerInnen dazu zwingt, Dinge wegzulassen. Da muss man nämlich den Erzählstoff konzentrieren und komprimieren können. Und das ist eine Kunst, die Steckel ausnehmend gut beherrscht, auch sprachlich, ja. Denn wenn man sich die letzten Seite mal diese letzten Seiten dieser Novelle anschaut, ja, dann merkt man, da jagen sich die Hauptsätze und das macht dann richtig Tempo, das erhöht die Intensität, ja, und das passt auch zur steigenden Dramatik der Handlung. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass diese Autorin das einfach so runtergeschrieben hat.
Sie haben sich ja mit dem gesamten Werk von Margret Stecke beschäftigt. Wie lässt sich denn dieser Text einordnen? Ist es eine für Margret Stecke typische Erzählung?
Ich würde sagen, in fast jeder Hinsicht. Also wie immer spielt sie die Sprache wie ein Konzertflügel, auf dem sie virtuos zwischen Tempi und Tonarten wechselt. Und wie immer interessiert sie sich für das Innenleben ihrer Hauptfigur, spürt individuellen Lebensentscheidungen nach und den Folgen auch. Und das macht sie alles mit sehr großem Einfühlungsvermögen, ohne je zu werten. Nur, und es ist ein bisschen schade, von dem typischen lakonischen Humor ist hier weniger zu sehen. Trotzdem, Mutterrache, meines Erachtens wirklich ein formvollendetes Alterswerk.
Dankeschön. Jérôme Jaminet über Mutterrache. Die Novelle von Margret Stecke jetzt im Verlag Capybara Books veröffentlicht mit 56 Seiten für 20 Euro. Und wir machen jetzt einen Ausflug in die Dolomiten zu einem Künstlerpaar, das dort zusammen lebt und arbeitet, Lois Anvidal Farai und Roberta Dapunt. Er ist Bildhauer, formt wuchtige Menschenkörper in die Berglandschaft. Sie, die Dichterin, spricht in Versen von Krankheit, Schmerz und Körperlichkeit. Nun gibt es einen Bildband von Lois Anvidal Farai mit Texten seiner Frau und des alpinen Architekten Peter Zumthor. Und unser Lesartkollege Dirk Fuhrig ist in die Berge gefahren, ins Gardatal, in den Dolomiten.
Ja. Lois Anvidal Farai führt mich über die Wiese den Hang hoch.
Das ist eine für mich ganz faszinierend, nicht hier diese Masse, eben wie so einen Kopf aus oder eben diese Hand hier, fast wie ein Luftballon aufgeblasen, so gespannt. Manche andere sind wie das Gegenteil, ganz mager und ganz dünn.
Auf dem abschüssigen Gelände, das zum Grundstück des alten Gehöfts gehört, tauchen in großem Abstand Figuren auf. Geht man näher an sie heran, erkennt man, dass es Bronzeabgüsse sind. Menschliche Körper, die zusammengekauert liegen oder zwischen Metallstangen aufgehängt, ja wie aufgefächert sind. Gerade die fein ausgearbeiteten Gesichter strahlen große Ruhe und Natürlichkeit aus.
Ja, jetzt für mich ist einmal jetzt die Frage, Natur zu definieren, nicht? Weil ich denke, ich bin Teil der Natur, deswegen spielt die Natur eine große Rolle. Und auch diese Natur hier, weil wir eben jetzt hier sehen, nicht? Du sagst eben, die Krankheit war ja hier. Das ist ja hier in der idyllischen, in der Natur gibt es die Krankheit, gibt es der Mensch mit alles.
Die Krankheit, das ist die Demenz der Eltern, über die Roberta Dapunt, Lois Anvidal Farais Frau, so beeindruckende Gedichte geschrieben hat. Der Bauernsohn Anvidal Farai wurde 1962 hier in Jaminades geboren, einem Ortsteil von Abtei im Gardatal, zwischen Bruneck und dem bekannten Skiort Kovara. Er hat den traditionellen Berghof mit dem Vieh zwar übernommen, inzwischen haben er und seine Frau die Kühe abgegeben und widmen sich ausschließlich dem, was sie seit Jahrzehnten tun. Skulpturen gießen und Gedichte schreiben.
Also obwohl wir hier in der schönen Natur leben, heißt es nicht, dass die Arbeit, dass die literarische, aber auch bildhauerische Arbeit richtig so beeinflusst wird von der Natur. Aber die Arbeit wächst einfach auch von sich aus.
Roberta Dapunt, die 1970 in einem der Nachbardörfer geboren wurde, ist vor allem mit ihrem Lyrikband Die Krankheit Wunder über die Pflege von Demenzkranken in Italien und auch im deutschsprachigen Raum bekannt geworden. Wir sitzen jetzt an dem uralten Holztisch in der perfekt restaurierten Bauernstube, die ansonsten mit ultramodernen Küchengeräten eingerichtet ist. Roberta und Lois geraten in einen kleinen Disput darüber, wie stark die ländliche, bergige, traditionelle, auch von der Körperbezogenheit des Katholizismus geprägte Umgebung ihre Auffassung von Kunst beeinflusst.
Die Arbeit, also die bildhauerische und auch die literarische, ist dann eine Dimension für sich. Sie lebt von ihr selbst. Das, glaube ich, ist sehr wichtig, auch das zu betonen.
Lois blättert den dicken Band auf, in dem seine sinnlichen Männer- und Frauenleiber, die draußen vor dem Haus, auf der Wiese und an zahlreichen öffentlichen Orten in ganz Südtirol, Österreich und Bayern stehen, abfotografiert sind. Für Roberta da Punt ist die Berglandschaft, darauf legt sie Wert, nur ein Rahmen für die intellektuelle Tätigkeit des Formens von Gedanken zu Versen.
Das, was ich mache, ist dann eine geistliche Auseinandersetzung, auch mit der Natur, warum denn nicht, ja. Aber es geschieht eine andere Abstraktion durch den Wort, durch den Gedanken, nicht? Mhm. Während Lois mit dieser Physizität, mit diesem körperlichen Dasein schon ganz nahe ist an die Natur.
Für Lois Anvidal-Ferrei hat die Umgebung existenziellere Bedeutung.
Und dann habe ich angefangen, auf meine Person zu arbeiten, so ich als Modell, eben anfangen mit dem Spiegel und so. Kann ich diesen Schritt machen, in dieses Mysterium vom Mensch, von der Welt reinzugehen.
Das Kunstbuch beeindruckt durch seine beklemmenden, aber auch emotional mitreißenden Fotos. Conditio Humana heißt der Band übrigens. Lois Anvidal-Ferrei versteht den Titel programmatisch.
Ja. Die ganzen Gesetze, die ganze Religion, das ganze Zeug, man tut sich einkasteln und schafft sich Regeln. Und da ist man dann drinnen, nicht gefangen. Der Mensch ist so schön und kann so schöne Sachen machen. Einen Saal zu bauen mit der Akustik perfekt, eine Sinfonie zu schreiben und der so heißt, das spielt. Also sowas Schönes und gleichzeitig wieder kann er Waffen bauen, genau planen, genau zielen und eine Bombe niederlassen. Das kann der Mensch. Das und das andere.
Conditio Humana, das, was den Menschen ausmacht, zu besichtigen auf der Alm vor Roberta da Punz und Lois Anvidal-Ferreis Haus im Gardatal und in dem wunderschönen Kunstband, der jetzt erschienen ist.
Und diesen hat Günther Oberholenzer herausgegeben, Conditio Humana von Lois Anvidal-Ferrei mit Gedichten seiner Frau Roberta da Punz. Im Folio Verlag erschienen, 208 Seiten, kosten 32 Euro. Und nun freuen wir uns wieder auf Empfehlungen unserer Freundinnen und Freunde aus dem bundesweiten Buchhandel. Sie geben uns jede Woche ihre Büchertipps, heute mit präzisem Seitenblick. So heißt die Buchhandlung von Ansgar Weber in Leipzig. Er ist am Telefon. Guten Tag, Herr Weber. Hallo, Herr Weber. Entschuldigung, falschen Knopf gedrückt. Hallo, Herr Weber. Mit Ihrem ersten Buch, Herr Weber, da werben Sie für einen glücklichen Menschen. So heißt der Roman von Sigmund Moritz, jetzt im Berliner Gugolz Verlag erschienen. Dieser Verlag lebt ja ausschließlich von historischen, sehr vergessenen Büchern. Mir war der Autor Sigmund Moritz gar kein Begriff. In Ungar, 1881 geboren, 1942 gestorben, wie ich jetzt weiß. Was ist das für ein Buch, der glückliche Mensch?
Ja, also ein Buch, was uns von einer Welt erzählt, die den allermeisten von uns nicht sagen dürfte. Ein Tagelöhner erzählt einem ungarischen Zeitschriftenredakteur in den 1930er Jahren, hinter dem wahrscheinlich Sigmund Moritz selber mehr oder weniger steckt, erzählt seine Geschichte, erzählt sein Leben als Tagelöhner vom Anfang des 20. Jahrhunderts bis, ich würde sagen, ziemlich genau bis zum Weltkrieg, erzählt ein Leben, was ein hartes Leben, von Armut geprägtes Leben, was einen täglichen Überlebenskampf eigentlich bedeutet, wo er mit Ungleichheit konfrontiert ist, mit unterschiedlichen Machteinflüssen, die Leute, die mehr Land besitzen, die mehr Macht besitzen, gegenüber ihm ausspielen können, oft zu seinem Nachteil. Also das, man hat sozusagen an diesem ganzen Alltagsleben von diesem Menschen teil. Eine zweite Ebene ist, dass er von Anfang an immer auch auf der Suche nach der richtigen Frau ist. Es zieht sich über einen langen Zeitraum hin. Er lernt viele Frauen kennen. Es gibt immer wieder Annäherungsversuche und ja auch sehr wohl auch enttäuschungsreiche Zurückweisungen. Aber gerade diese zweite Ebene, aber nicht nur sie, führt doch dazu, dass wir generell ein sehr farbiges, in einem sehr schönen, lebendigen, volkstümlich klingenden Ton, sicherlich mit mündlichen Elementen, aber auch mit schönen poetischen Wendungen und mit einer starken sprachlichen Kraft, dass wir doch auch ein Leben bekommen, was eben der Erzähler selbst, er erzählt ja in der Ich-Form dem Redakteur, als ein glückliches Leben zu
das heißt, eine schöne Wiederentdeckung also. Ne? Das ist
eine sehr schöne.
Dieser Roman von Sigmund Moritz im Gugolz Verlag erschienen. Ihre nächste Empfehlung, Herr Weber, ist ein Sachbuch. Wahre Geschichten um Friedrich Nietzsche, geschrieben von dem Leipziger Autor übrigens und Anglisten Elmar Schenkel. Was sind denn das für Geschichten, für wahre Geschichten?
Ja, es ist ein ganzer bunter Strauß von von Geschichten, von biografischen Glossen, von auch Listen. Also es kommen zum Beispiel Listen von den Abschiedsformeln, die Nietzsche von Kind auf in seinen Briefen verwandt, also die dann hinführen zu den berühmten, bisschen unsäglichen Abschiedsformeln, dann in seinem ja etwas grenzwertigen oder über Grenzen schon hinausgegangenen Zustand. Aber solche Listen kommen vor.
Der Gekreuzigte, ne?
Gibt's, ja, glaube ich, seine Überschrift. Solche Allmachtsfantasien hat er. Aber es gibt da auch sehr lustige und sehr witzige Dinge, die er eben als Kind, Jugendlicher oder junger Erwachsener oder später als Erwachsener schrieb. Das ist nur ein Beispiel. Also es gibt diese biografischen Glossen, so Hinter- und Nebengeschichten von Sachen, die man kennt, aber man lernt Menschen kennen, dessen Wege sich mit ihm kreuzten, also was das für Leute waren, von denen man wenig weiß, die aber deren Kinder dann eigentlich Berühmtheiten wurden oder so. Also sind alles solche Beiwerke, so Ranken. Und dann gibt es die Beziehungsgeschichten, also welche Autoren, was weiß ich, Christian Morgenstern zum Beispiel, der Unsinnslyriker, ist ein großer Verehrer von Nietzsche, was auch eine interessante Ebene ist, auch wenn sich das ein bisschen ändert dann mit der Zeit. Und der ganze Zugriff von Elmar Schenkel, wer den als Autor kennt, der wundert sich darüber nicht, ist ein unkonventioneller, ein heiterer Zugriff. Ist also auch ein Stück weit eine fröhliche Wissenschaft, die er mit, und das zeichnet das Buch auch aus, die er mit oft wieder entlegenen Funden und Zitaten, also man lernt auch immer wieder Nietzsche kennen, den man bis dahin eben nicht kannte, mit auch teilweise kuriosen Fundstücken, die er da präsentiert.
Kennst du den Elmar Schenkel eigentlich persönlich? Ist ja ein Leipziger.
Ich kenne ihn sehr gut und ich schätze ihn sehr. Und so einer Ebene kann man auch sagen, ich kenne ihn auch, ich hatte auch deswegen Berührung mit ihm, weil er in Röcken bei dem Nietzsche-Verein sehr aktiv ist. Und in Röcken, dieser 15 Kilometer von Leipzig entfernte Ort, da ist ja das Geburts- und die Begräbnisstelle von Nietzsche. Und das spielt auch eine ganz schöne Rolle in dem Buch.
Also Elmar Schenkel, wahre Geschichte um Friedrich Nietzsche, jetzt im Taucher Verlag veröffentlicht. Und zum dritten Mal machen Sie mir, Herr Weber, auch eine persönliche Freude, denn ich liebe Wilhelm Genazzino, den großen Frankfurter. Unvergesslich sind seine Romane, diesem zartschnurrigen Stil. 2018 ist er gestorben und jetzt gibt es was Neues, Unbekanntes. Seine Aufzeichnungen nämlich von 1972 bis zum Todesjahr eben 2018. Der Traum des Beobachters heißt der Band. Was lesen wir da, Herr Weber?
Also es ist eben auch für mich als Genazzino-Leser ein Geschenk, dass jetzt noch nachträglich so über 400 Seiten man Genazzino lesen kann. Es ist aber vielleicht auch ein Buch für Leute, die ihn bisher noch gar nicht kannten. Man liest darin Aufzeichnungen von 1972 bis 2018. Also er hat Notate, die er eher spontan in seinen Notizheften gemacht hat. Gibt es auch ein schönes Titelbild auf der Buchvorderseite. Die hat er später maschinenschriftlich sozusagen übertragen, bearbeitet. Und das waren dann weit gediehene Vorstufen von wirklichen Texten, die dann auch literarisch fertig gemacht wurden. Ja, also das ist so ein Zwischenstadium, also ein gewisser Reiz, ein bisschen was Spontanes und gleichzeitig was schon Bearbeitetes. Und er nennt das selber Materialcontainer. Die Herausgeber sprechen von Werktagebüchern. Und das hat er akribisch geführt. Da gibt es x Ordner, die er über 40 Jahre lang geführt hat. Hat er eben irgendwann im Literaturarchiv in Marbach übergeben. Und da lesen wir eine Auswahl von Aufzeichnungen, die er über 40 Jahre lang da geführt hat, wo der Genazzino, den wir kennen, drin steckt, mit Alltagsbeobachtungen auf der Straße. Es gibt aber auch biografisch interessante Sachen. Es gibt ganz interessante Briefe an Autoren oder andere Persönlichkeiten. Es gibt immer für jedes Jahr eine biografische Einleitung. Also man hat auch so ein bisschen so eine Mini-Biografie und man liest einfach wieder Stellen, wo sich so Beobachtungen und Gedanken auf so eine wunderbare, mal eher poetische, mal eher komische, mal eher sehr schwermütige Weise verbinden. Das ist einfach wirklich eine Freude.
Und auf jeden Fall auch ordentlich was zu lesen. Über 450 Seiten umfasst der Traum des Beobachters, die Aufzeichnung von Wilhelm Genazzino. Und das waren die Empfehlungen von Ansgar Weber von der Buchhandlung Seitenblick in Leipzig. Schönen Dank Ihnen, Herr Weber, auf bald.
Sehr gerne, auf bald.